Ich muss mal sagen, ich bin sehr ermutigt von unserem Gesangsteam heute. Also wirklich, ich freue mich immer, frische Gesichter zu sehen. Und Ojas steht da vorne, leitet Lieder und spielt Gitarre dabei. Ich habe jetzt ein, zwei Mal Ukulele hier vorne gespielt. Das fällt mir schon schwer, den Takt zu halten, ja. Geschweige denn mitzusingen und dann auch noch zu leiten nebenbei. Was für ein Talent. Aber auch der Rest vom Team, also William, Joanna oder auch Miriam, die einfach seit Jahren da treu vorne steht und dient, sehr ermutigend. Bei so einem Gottesdienst, ja, heißt es ja oft, wenn du den Gottesdienst verpasst hast, jemand kommt, sagt, ah, wir hatten einen schönen Gottesdienst, dann ist die Frage, wer hat denn gepredigt? Die Antwort ist eigentlich, ohne die vielen Leute, die mithelfen, wahrscheinlich gar keiner. Was hier gedient wird im Rahmen von so einem Gottesdienst, schon jeden Sonntag, eine Stunde bevor es hier losgeht, sind schon Leute da, die aufschließen, die alles aufbauen, die schauen, dass alles passt, die Technik einrichten. Und eine Stunde, nachdem wir weg sind, sind wahrscheinlich immer noch Leute da, die dann bleiben, aufräumen und abschließen. Und es wird in so vielen verschiedenen Rollen gedient. Es gibt so viele verschiedene Dienste, die alle zusammen Hand in Hand gehen im Rahmen von so einem Gottesdienst und ohne die dieses Erlebnis-Gottesdienst, was wir haben, gar nicht möglich wäre. Und ich möchte allen von euch, die ihr dient oder auch die, die nur kommen mit dem Herzen, wem kann ich heute Liebe zeigen, ich möchte euch danken, denn ohne euch stände ich heute nicht hier. Ja, säßen wir heute nicht hier. Lasst uns kurz beten für die Predigt. Großer Gott, wer bin ich? Meine Gedanken sind nicht deine Gedanken. Deine Gedanken sind so höher als meine Gedanken. Ich bin so einfach und ich bin so fehlbar. Trotzdem darf ich hier stehen und darf von deinem Wort reden. Was für eine Ehre. Aber ich möchte dich bitten, dass du durch mich sprichst, sodass es nicht meine Worte sind, sondern dass du persönlich zu jedem Einzelnen, der hier ist, sprichst und ihm das sagt, was du ihm aufs Herz geben willst. In Jesu Namen. Amen. Wir haben in den letzten Wochen viel von verschiedenen Helden des Glaubens gehört. Wir haben gehört von Uriah, von Josef, von David, Daniel, Ruth. Und was ist bei euch hängen geblieben? Ich hoffe, ihr habt nicht nur Fakten gelernt. Also ich hatte einige Aha-Erlebnisse, Zusammenhänge, die ich so einfach noch nicht gesehen habe oder verstanden habe. Aber ich hoffe, wir haben nicht nur Fakten gelernt, sondern dass uns das wirklich als Beispiel positiv inspiriert, dass ihre guten Taten uns anspornen zu guten Taten, dass sie uns vielleicht neue Wege zeigen, mit unserem Glauben durch schwierige Situationen zu gehen. Und das ist auch das, wenn ich zurückschaue auf das, was ich gehört habe, was mich am meisten beeindruckt hat. Wie diese Personen in schwierigen Situationen ihren Glauben an Gott nicht verloren haben. Und mal ein paar Beispiele. Uriah, der ja eigentlich ein Ausländer ist, ein Zugereister, der wurde von seinem Freund David belogen und betrogen. Und wie wir gehört haben, hat er das gegebenenfalls sogar mitbekommen. Trotzdem ist er ihm, David, seinem König, treu geblieben. Trotzdem ist er dem Volk der Israeliten treu geblieben. Josef wurde verkauft, dann wurde er zu Unrecht verurteilt. Im Kerker, in seiner schwersten Stunde, wurde er auch noch von denen er da geholfen hat, alleine gelassen. Und das, obwohl er doch immer sein Bestes gegeben hat. Er hat doch immer sein Bestes gegeben. Und trotzdem treu geblieben. Und hat nicht aufgehört und nicht nachgelassen, weiterhin sein Bestes zu geben. Daniel, ich meine, seine Widersacher haben extra ein Gesetz gemacht, damit sie ihn beseitigen können. Obwohl auch er doch immer nur sein Bestes gegeben hat. Trotzdem hat er weiterhin Gott angebetet. Hat er nicht aufgehört, genau das zu tun, was ihn immer ausgezeichnet hat. Und hat noch nicht mal das Fenster geschlossen oder die Vorhänge vorgezogen beim Beten. Ruth stand vor einer Zukunft als mittellose Witwe in schweren Zeiten, geächtete Ausländerin in einem fremden Land, ohne Freunde, ohne ihre eigene Familie. Das war ihre Perspektive. Und trotzdem ist sie mit ihrer Schwiegermutter genau dahin mitgezogen. Sie ist ihrer Schwiegermutter treu geblieben und sie ist dem von ihr gewählten Gott treu geblieben. Und was mir so auffällt ist, dass ich sehe da ein klares Muster. In all diesen Geschichten sehe ich ein klares Muster. Das sind Menschen, die kommen in extreme Situationen hinein, aber sie lassen sich nicht von diesen extremen Situationen beeinflussen, sondern sie machen gerade das weiter, was sie die ganze Zeit sowieso schon gemacht haben. Und man merkt ihnen an, die alle haben etwas in ihrem Leben, was ihnen Stabilität gibt. Was ihnen eine Stabilität gibt, dass sie scheinbar nichts aus der Bahn werfen kann. Und es gibt nur eine einzige Sache, die das kann, und das ist wahrer Glaube. Und damit möchte ich euch herzlich zu unserer heutigen Predigt willkommen heißen. Und während wir in den letzten Wochen eine Reihe von Predigten über beeindruckende Menschen der Bibel gehört haben, geht es heute um andere, ganz besondere, nicht weniger beeindruckende Personen. Es geht um uns. Und mein erster Punkt für die Predigt heute ist wahrer Glaube. Jesus ist auf diese Erde gekommen und er hat einen sehnlichsten Wunsch. Dieser steht in Lukas 12, Vers 49. Da sagt er, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Feuer auf die Erde zu werfen. Diejenigen, die Bibel jetzt nicht so gut kennen, die denken vielleicht so, hä, was? Wollt ihr uns alle verbrennen? Aber darüber spricht er natürlich nicht. Sondern wenn wir das im Kontext lesen, sehen wir natürlich, er spricht vom Heiligen Geist, der ausgegossen werden sollte. Die Flammen, die an Pfingsten sich auf den Aposteln niedergelassen haben. Das ist das, wonach er sich gesehnt hat, dass Gott bei den Menschen ist, dass Gottes Geist ausgegossen wird. Im 1. Thessalonicher 5, Vers 19 sehen wir wieder, wie der Geist und Feuer quasi miteinander in Zusammenhang gebracht werden. Da heißt es, den Geist löscht nicht aus, lasst dieses Feuer in euch brennen. Und wenn der Geist in dir ungedämpft lodert, dann hast du das Feuer des Glaubens in deinem Herzen. Und das ist ansteckend. Feuer, wenn es brennt, dann breitet es sich aus. Es greift über auf andere. So ein Feuer lässt sich nicht verbergen. So ein Feuer ist begeisternd. Die große Gefahr für uns ist, dass bei uns irgendwann der Geist hat lodernd in unserem Herzen gebrannt, aber dass für uns irgendwann es in erster Linie, also dass dieses Feuer der Begeisterung in uns irgendwann niederbrennt und nur noch vor sich hinschwelt. Offenbarung 3, Vers 14, 16 spricht davon, wie das dann aussehen kann. Und im Offenbarung 3, 14 bis 16. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Gottes Wunsch für dich ist, dass du brennst. Nicht, dass du warm, lauwarm bist. Dass du erfüllt bist vom Geist. Und ist das nicht auch unser Wunsch? Wünschen wir uns nicht auch, dass unser Leben nicht und wie wir uns fühlen darüber, dass das nicht von den Umständen so sehr abhängt? Genau wie wir das bei den Helden des Glaubens sehen. Schwere Situationen werden kommen bei vielen von uns. Wir haben gerade schwere Situationen in unserem Leben. Aber wollen wir nicht auch wie die Helden des Glaubens etwas haben, was uns trägt in dieser Zeit, was uns Kraft gibt, was uns Beständigkeit gibt, sodass wir nicht hin und her geworfen werden durch diese schweren Situationen, die wir in unserem Leben haben. Ich habe festgestellt, wenn mein Glaube schwach ist, dann fangen äußere Umstände auf einmal an, einen großen Einfluss auf mich zu haben, einen viel größeren Einfluss, als wenn ich selber stark im Glauben bin. Die Art und Weise, wie ich Dinge betrachte, verändert sich allein deshalb, ob ich Glauben habe oder nicht. Die Art und Weise, wie ich die Gemeinschaft sehe zum Beispiel, ändert sich abhängig davon, ob ich Glaube habe oder nicht. Manchmal habe ich den Eindruck, mein BK ist vielleicht nur noch oberflächlich. Oder die Beziehungen, die ich habe, sind eigentlich nur oberflächlich. Die ganze Gemeinde ist eigentlich nur oberflächlich. Irgendwie, es ist nicht mehr so, wie es mal war. Und dann wird mir oft bewusst, dass ich eigentlich im Moment in meinem Herzen an Gott zweifle, dass eigentlich das Feuer meines Glaubens nachgelassen hat. Und ich stelle fest, dass die Art und Weise, wie ich die Gemeinde sehe, eigentlich nur eine Reflexion ist von dem, was eigentlich in mir drin ist. Aber mein Herz ist in dem Moment über alle Zweifel haben. Ja, natürlich, denke ich dann. Ich gebe auch nicht mehr so viel wie früher, aber ich habe ja auch gar nicht mehr die Gelegenheiten dazu. Die Gemeinde ist ja einfach anders. Und wenn ich geliebt werde von anderen, dann kann ich mich doch auch zurückziehen. Warum muss ich der Einzige sein, der sich immer hier völlig hingibt? Und ich habe gelernt, dass wenn ich diese Gefühle habe, dass dann oft ich die Wurzel des Problems bin. Wenn ich auf andere Menschen zugehe, sehe ich oft, dass sie mich in ihrem Herzen irre. Das Herz eines anderen Menschen zu beurteilen oder sogar anzuzweifeln, das ist ganz dünnes Eis. Da gibt es zwei Bibelstellen dazu, die ganz klar sagen, das ist Gottes Aufgabe und irre dich nicht. 1. Korinther 4, Vers 5. Da steht, darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finsternen verborgen ist und das Trachten des Herzens offenbar machen wird. Dann wird auch einem jeden von Gott Lob zuteil werden. Und ich finde interessant den Schluss. Da steht nicht, dann wird auch einem jeden von euch seine gerechte Strafe zuteil werden. Dein Herz, Bruder, ist nicht richtig. An dem Tag wird deine gerechte Strafe dir zuteil werden. Nein, es heißt hier, dann wird von Gott Lob zuteil werden. Weil vieles, was ich gar nicht sehe, wie Leute in ihrem Herz für Gott ringen und Gott kämpfen oder wie vielleicht sie gegen Umstände ankämpfen müssen, von denen ich gar keine Ahnung habe. Und Gott sieht es. Und Gott freut sich und Gott sagt, eines Tages werde ich es offenbar machen und dann wird dir Lob zuteil werden. Oder Römer 14, Vers 4. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtet? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrechthalten. Schon wieder, genau das Gleiche. Wer bist du, dass du sagst, dein Gegenüber fällt? Der Herr sagt, er wird stehen bleiben. Denn der Herr kann ihn aufrechthalten. Steht es mir also zu, die Motivation eines anderen Menschen abzuurteilen? Das ist eigentlich wirklich Gottes Aufgabe, oder? Warum gibt es aber so Zeiten, wenn mich das so sehr beschäftigt? Und höchstwahrscheinlich liegt es daran, weil dann in diesen Situationen mein eigener Glaube erschüttert ist. Und dann werden Dinge, die, wenn ich im Glauben feststehe, die ich dann einfach in Gottes Hand legen oder in Gottes Hand lassen kann, die werden dann auf einmal für mich zu bedrohlichen Wellen, die meine Welt durcheinander schütteln. Im Laufe meines Lebens als Christ bin ich zu der Überzeugung gekommen, Moral ist nicht mein größter Kampf. Moral ist nicht unser größter Kampf. Theologie ist nicht mein größter Kampf. Theologie ist nicht unser größter Kampf. Erst recht nicht die Theologie oder die Moral von jemand anders. Was unsere größten Kämpfe sind, ist es Ringen um glasklare Überzeugungen aus der Bibel? Ist es Ringen um eine echte, eine lebendige, eine persönliche Beziehung mit Gott? Oder ist es Ringen darum, dass ich wirklich mein ganzes Herz für die Geschwister gebe und ihnen diene und ihnen liebe? Das sind eigentlich die wirklich wichtigen Kämpfe. Und jetzt stellt euch nur mal vor, wie das aussieht, wenn das wirklich der rote Faden ist, der sich durch unsere Gemeinschaft durchzieht. Wenn jeder versucht, aus tiefster Überzeugung, also seine Überzeugung aus tiefstem Herzen aus der Bibel allein da heraus zu nehmen. Wenn jeder in einer tiefen Verbundenheit mit Gott lebt, versucht seine Entscheidungen aus dieser Beziehung heraus, mit Gott heraus abzuleiten. Wenn jeder versucht, alles, was er hat, zu geben, um seinen Mitmenschen zu lieben. So muss es sein. In so einer Gemeinschaft will ich sein. Und es gibt genau eine einzige Person, mit der ich da anfangen kann, das zu leben. Und das bin ich. Und wenn ich diese Einstellung habe, dann werde ich hier am Sonntag in den Gottesdienst gehen und ich glaube nicht, dass mich dann stört, welche Lieder gesungen werden. Oder dass ich so denke, ha, mit wem bin ich in meinem Bibelkreis? Passe ich mit denen zusammen oder nicht? Meine Jüngerschaftsbeziehungen, ist das jemand, der mich eigentlich wirklich inspirieren kann oder nicht? Oder? Was denkt ihr? Wenn ich in einem solchen Glauben wandle, dann kann mich so schnell nichts erschüttern. Und wenn ich eine solche Haltung habe, dann schützt mich diese Haltung für etwas, nämlich vor Selbstmitleid. Ich habe so drüber nachgedacht, als die Predigt geschrieben, was denkt Gott wohl von mir, wenn ich zu ihm komme und wenn ich zu ihm sage, oh Gott, es geht mir so schlecht, die anderen sind so böse zu mir. Die anderen sind eine Last für mich. Wie reagiert dann Gott? Sagt Gott nicht, Florian, mach doch mal die Augen auf. Siehst du nicht, du hast mich? Ist nicht dein Freund die stärkste Macht im Universum? Was glaubst du, was können Umstände dir anhaben oder andere Menschen, wenn dein Freund die stärkste Macht im Universum ist? Und ist es nicht so, dass ich dich liebe? Warum zweifelst du denn daran, dass ich alles in meiner Hand halte? Warum zweifelst du daran, dass du dich auf mich verlassen kannst? Aber wenn ich geistlich stark bin, ich und mein Gott, was kann dann schon passieren? Ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Als ich aufgehört habe, für die Bank zu arbeiten damals, war das so, dass ich eigentlich bereits einen unterschriftreifen Vertrag mit fantastischem Gehalt quasi in der Tasche hatte. Und dann plötzlich der Betriebsrat, der das Ganze nur noch abzeichnen musste, dazwischen gegrätscht ist und verhindert hat, dass ich eingestellt werde, weil er sich in so einem kleinen Krieg mit dem Vorstand befand. So, und deshalb hat er meine Entfristung, die gleich ist, ähnlich bewertet wird wie eine Neuanstellung, unterbunden. Aber meine Reaktion damals war, ich kann mich noch erinnern, ich bin in den Park gegangen und ich habe Gott gedankt. Ich habe gesagt, Gott, wo hat man sowas schon mal gesehen, dass ein Betriebsrat eine Einstellung unterbindet, eine Entfristung unterbindet? Ich bin überzeugt, tolle Alternative für mich in der Tasche haben. Ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Alternative. Ich war gerade arbeitslos geworden und ich hatte gerade 3 kleine Kinder zu Hause, 2 davon ein halbes Jahr alt. Aber wenn ich so zurückdenke an die Zeit, denke ich so, wow, also damals hatte ich echt Glauben. Und Amen, Gott hat sich verhält. Gott ist da, Gott hat auf mich aufgepasst. Ich bin dankbar für die Wendung, die mein Leben damals genommen hat. Aber jetzt komme ich zu meinem zweiten Punkt, den ich schon angedeutet habe. Und der ist wahres Selbstmitleid. Wir hatten erst wahren Glauben, jetzt haben wir wahres Selbstmitleid. Selbstmitleid ist eine sehr delikate Sache. Stell dir mal vor, dein Bruder geht auf dich zu und er sagt, Mann, ich bin so emotional, alles läuft schief. Und du sagst zu ihm, jetzt komm erstmal über dein Selbstmitleid hinweg. Ich sage dir, ich prophezei dir, selbst wenn du 100% recht hast mit deiner Sicht, dieser Bruder mindestens das nächste Jahr nicht mehr in der Lage sein, auf dich zuzukommen und sich einfach zu öffnen. Und doch, Selbstmitleid ist die Sünde des Ermatteten. Kennst du nicht auch das Gefühl, ich habe so viel geopfert? Und was habe ich dafür bekommen? Ich gebe immer so viel mehr, als ich erhalte. Und ich sage dir, wenn du dich so fühlst, dann hast du höchstwahrscheinlich recht. Das ist reine Physik. Es ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Der sagt, Entropie nimmt immer zu. Übersetzt auf den Dienst heißt es, wenn ich einer Person diene, gibt es Reibungsverluste. Von dem, was ich als Dienst gebe, kommen überhaupt nur 2/3 an. Und dann kann ich eigentlich schon froh sein. Und jeder, der mal in der WG gewohnt hat oder der verheiratet ist, weiß genau, wovon ich rede. Folglich ist es mathematisch erwiesen, dass wir im Durchschnitt immer mehr geben, als was wir zurückgehalten. Natürlich ist Dienen nicht die einzige Sprache der Liebe. Und Liebe funktioniert da ganz anders. Schon mit einer kleinen Geste kann ich ganz viel Liebe ausdrücken der Gegenseite. Aber rein bezogen auf das Dienen wirst du wahrscheinlich in deinem Leben immer mehr geben, als du zurückerhältst. So, wenn wir das so betrachten, kann eine christliche Gemeinschaft eigentlich gar nicht befriedigend funktionieren, oder? Dann lasst uns jetzt mal die Brille des Glaubens aufsetzen. Was haben wir denn eigentlich schon gegeben? Du und ich. Haben wir freiwillig unseren Sohn für andere geopfert? Haben wir uns Nägel durch unsere Hände schlagen lassen? Haben wir freiwillig unser Leben gegeben für jemanden, der uns ins Gesicht gespuckt hat, der uns die Augen verhüllt hat, um uns dann mit der Faust ins Gesicht zu schlagen? Ich nicht. Und das ist, was Gott für uns gibt. Und dafür sollen wir einfach unseren Geschwistern dienen, ohne selbst allzu viel zurückzuverlangen. Und ist das zu viel verlangt? Wenn du dich so fühlst, dass du den Eindruck hast, ich gebe immer so viel mehr, als ich erhalte, dann schau auf Gott. Er sagt, ich kippe die Waage zu deinem Gunsten. Gott will, dass du im feurigen Glauben stehst. Gott will, dass du auf ihn schaust und nicht auf das, was du von den anderen erhältst. Aber wenn dieser Glaube, dieser feurige Glaube, wenn der einschläft, dann lauert Selbstmitleid hinter der nächsten Ecke. Und ich will damit überhaupt nicht sagen, dass ich irgendwie denke, wir wären eine selbstmitleidige Gemeinde. Wir sind eine Gemeinde, wie ich vorhin schon gesagt habe, in der so viel gedient wird. Ja, so viele Menschen frei aus ihrem Herzen herausgeben. Aber Selbstmitleid wird immer eine Gefahr sein in unserer persönlichen Nachfolge. Und wie gefährlich Selbstmitleid ist, das sehen wir, wenn wir Petrus und Judas vergleichen, weil die Geschichte der beiden ist erstaunlich ähnlich. Aber der Ausgang könnte gar nicht unterschiedlicher sein. Und der größte Unterschied zwischen den beiden ist, aus meiner Sicht, dass Judas Selbstmitleid hatte. Überlegt euch mal die Situation, das letzte Abendmahl, die Jünger sitzen da und auf einmal sagt Jesus so, einer von euch wird mich verraten. Und in den Filmen, die wir sehen, sehen wir dann immer, wie ein Schatten über Judas liegt. Er sitzt in der Ecke und er hat ein grimmiges Gesicht. Ich glaube gar nicht, dass es so war. Wenn wir schauen, wie die Jünger reagiert haben, die haben sich umgeguckt und haben gesagt, bist du's? Bin ich's? Was? Wie? Wer von uns? Wer von uns sollte denn Jesus verraten? Die hatten keine Ahnung. Es ist nicht so, dass Judas das schwarze Schaf in der Gruppe war. Als Jesus die 12 ausgewählt hat, hat er Männer genommen, die geistlich sind, die Glauben haben, die herausstechen aus ihrer Menge. Da war keiner, der gesagt hat, was? Den nimmst du auch? Judas? Bist du sicher, dass du dich nicht, hast du nicht auf den dahinter gezeigt? Auf den Nikolas? Okay. Vielleicht siehst du was in ihm, was ich nicht sehe. Ich habe einen Film gesehen über genau diese Szene, ja, und da wählt Jesus Judas als allerletztes aus und Judas fragt, was wirklich ich? Schon wieder, ja? Wir projizieren total unser Bild von Judas in die Geschichte hinein. Ich glaube nicht, dass sich irgendjemand gewundert hat, als Judas ausgewählt wurde. Aber Judas hatte eine schwarze Stelle in seinem Herzen, die Liebe zum Geld. Johannes 12, Vers 4 bis 6. Da sprach einer seiner Jünger, Judas Iskariot, der ihn hernach verriet: Warum wurde dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft und das Geld den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil ihm an den Armen lag, sondern er war ein Dieb. Er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben wurde. Das haben die anderen wahrscheinlich nicht mitgekriegt. Aber Judas hat Geld geliebt. Es wäre gar nicht unwahrscheinlich anzunehmen, dass Judas mit seinem Verrat an Jesus eigentlich pushen wollte, doch endlich mal als Messias in Erscheinung zu treten. Sich zu beweisen als der Heiland, weil wir wissen, dass er höchstwahrscheinlich als Zelot geglaubt hat, der Messias kommt mit dem Schwert, der schmeißt die Römer aus dem Land, der führt das Volk zur Befreiung, der errichtet ein neues davidisches Königreich. Das war das, was er geglaubt hat. Und dieser Jesus macht einfach nichts. Es ist ja schon 2,5 Jahre, läuft er mit ihm rum und der redet nur. Und er heilt und er macht Wunder und so weiter und so fort und stillt einen Sturm. Aber wann endlich ergreift er denn mal handfeste Maßnahmen? Und dabei nebenbei noch so ein bisschen Silber zu verdienen, ihn dazu zu bringen, endlich sich zu zeigen und dabei nebenbei noch so ein bisschen Silber zu verdienen? Eigentlich eine ganz gute Kombination. 2 Fliegen mit einer Klappe. Aber Sünde hat meist größere Konsequenzen, als wir sie erwarten. Und so hat Judas Jesus verraten. Petrus hat Jesus auch verraten. Jesus hat ihm prophezeit, du wirst mich verleugnen. Und trotzdem 3-mal verleugnet er ihn, leugnet er ihn zu kennen. Das heißt sogar, dass er sich verflucht. Ich kenne diesen Jesus nicht, ich schwöre bei Gott. Oder was auch immer er gesagt hat. Als sich beide bewusst geworden sind, was die Konsequenzen ihres Verrats sind, haben sie total ähnlich reagiert. Jesus bricht in Tränen aus. Und Judas, lass uns mal lesen, Matthäus 27, die Verse 3 bis 5. Da sehen wir, wie Judas sich fühlt, als er realisiert, jetzt ist Jesus getötet worden, ich habe ihn verraten. Als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er zum Tode verurteilt war, reute es ihn. Und er brachte die 30 Silberlinge den Hohenpriestern und Ältesten zurück und sprach: Ich habe gesündigt und unschuldiges Blut habe ich verraten. Sie aber sprachen: Was geht uns das an? Da, sieh zu! Und er warf die Silberlinge in den Tempel und ging davon. Und würde die Geschichte hier aufhören, sähe das aus wie ein Musterbeispiel an Umkehr. Wir sehen Reue. Wir sehen Sündenbekenntnis. Wir sehen Taten der Umkehr, als er das Geld zurückbringt. Aber leider hört die Stelle an der Stelle nicht auf. Hört Vers 5 an der Stelle nicht auf, sondern geht weiter. Und er warf die Silberlinge in den Tempel, ging davon und erhängte sich. Selbstmitleid ist ich-bezogen und Judas konnte nicht mehr mit sich selbst umgehen. Und sein einziger Ausweg aus der Verantwortung und sein einziger Ausweg aus den Schuldgefühlen war der Selbstmord. Selbstmitleid führt in den Tod. Selbstmitleid zerstört auch den letzten Rest Hoffnung und Glauben, den wir vielleicht haben. Petrus dagegen, nachdem er schamvoll erkannt hat, was er gerade getan hat, zieht sich nicht von der Gemeinschaft zurück. Als er hört, dass Jesus auferstanden ist, ist er der Erste, der am Grab ist. Er rennt dahin. Später, als Jesus am Ufer erscheint und er ist im Boot, schmeißt er sich ins Wasser und schwimmt zu Jesus hin. Seine Reaktion auf sein Verrat war, er ist hingerannt zu Jesus. Obwohl er dieses schmerzliche Gespräch mit ihm führen musste, wo Jesus ihm gesagt hat, sag mal, Petrus, liebst du mich? Und er so, ja, ich liebe dich. Petrus, liebst du mich wirklich? Ja, ich liebe dich doch. Ich frag dich nochmal, liebst du mich, Petrus?
Du weißt doch, dass ich dich liebe.
Was hat sein Verrat und seine aufrichtige Reue bei Petrus bewirkt? Sie hat Petrus zu dem Felsen geformt, auf den Jesus später seine Gemeinde aufgebaut hat. Der Verrat ist ganz ähnlich. Der Ausgang der Geschichte bei beiden völlig unterschiedlich. Damit kommen wir zu meinem dritten Punkt. Da wird es ein bisschen praktisch für uns. Lerne von den Bäumen. Ich weiß, ich kann noch viel wachsen im Glauben, wenn ich werden will wie ein Josef oder ein Daniel oder eine Ruth oder eine Maria oder ein Petrus oder wie Jesus. Mit so einem unerschütterlich festen Glauben, der so stark ist, dass die äußeren Umstände mir nicht mehr wichtig sind. Da ist bei mir noch viel Luft nach oben, wenn ich mich vergleiche mit denen. Da ist doch sehr viel Luft nach oben. Aber ich will ein brennendes Feuer des Glaubens in meinem Herzen haben. Nur wie? Wie erreiche ich das? Tatsächlich ist die Bibel voll von Antworten auf diese Frage. Und ich möchte heute einfach mal ein Bild mit euch gemeinsam anschauen, das immer wieder in der Bibel vorkommt. Und das ist, lernt von den Bäumen. Psalm 1, Vers 1 bis 3. Ganz besonderer Psalm für mich. Da heißt es, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Parallelstelle, Jeremia 17, Vers 7 bis 8, ihr braucht nicht aufschlagen. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt, dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Und ich will mich nicht vor Hitze fürchten, vor Trockenheit. Ich will gewappnet sein für die Zeit der Dürre. Wir alle wollen doch, dass dann unsere Blätter grün bleiben. Und wenn du willst, dass dir die Hitze des Lebens nichts ausmacht und die wird kommen, dann lerne von den Bäumen. Stell dir vor, du wärst ein Baum. Nicht nur im Alten Testament werden wir oft mit Pflanzen verglichen. Jesus beschreibt ganz oft Bilder aus der Landwirtschaft. Da sind wir ein Acker. Oder wir sind wie Ähren. Wir sind wie Unkraut. Wir sind wie ein Weinberg. Wir sind wie der Zweig eines wilden Olivenbaums, den ein Mann abschneidet und in einen edlen Olivenbaum einpfropft. So sind wir. Und ein Baum braucht Wurzeln. Er braucht tiefe Wurzeln. Wobei, braucht er wirklich tiefe Wurzeln? Hauptsache ist, dass seine Wurzeln eine Wasserquelle erreichen. Wenn er es schafft, dass er das Grundwasser mit seinen Wurzeln erreicht, oder wenn er es schafft, dass er den Bach erreicht, dann braucht er sich keine Sorgen mehr machen. Was müssen wir tun? Und die Antwort, die simple Antwort steht in den Stellen. Ich lese es einfach nochmal vor. Habe Lust am Gesetz des Herrn. Sinne über seinem Gesetz Tag und Nacht. Dann wirst du sein wie ein Baum am Wasserbach. Das Gesetz des Herrn, die Bibel. Eine Quelle der Inspiration. Und in der anderen Stelle heißt es, verlass dich auf den Herrn, lasse ihn deine Zuversicht sein, dann bist du wie ein Baum, der seine Wurzeln ins Wasser streckt. Lasse Gott deine Zuversicht sein. Johannes 4, Vers 14, da sagt Jesus, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Setz deine Hoffnung nicht auf Menschen. Setze sie auf Gott, dann wirst du nicht dürsten. Und das Ziel eines Baums ist es im Übrigen nicht, möglichst viele schöne grüne Blätter zu haben. Zumindest nicht, wenn es sich um einen Obstbaum handelt. Zum Abschluss noch eine Geschichte aus meinem Garten. Ich habe in meinem Garten einen Kirschbaum. Eigentlich habe ich 5 Kirschbäume. Der Vorbesitzer mochte Kirschen. Einer dieser Kirschbäume war im ersten Jahr so groß und so schön wie kein anderer der Kirschbäume. Kein anderer war so voll mit Blättern und so grün. Er war der größte meiner Kirschbäume. Er war der, der am gesündesten ausgesehen hat. Kein anderer Baum hat nur annähernd so viele Blüten getragen im ersten Frühling wie dieser Baum. Und wisst ihr, wie viele Kirschen er im Sommer getragen hat? 2. Ja, 2. Das waren so wenig Kirschen, dass sich noch nicht mal Vögel für diesen Baum interessiert haben, sodass ich sie ernten konnte. Und jeder, der einen Süßkirschbaum hat, der weiß, wie schnell Vögel den leer machen können. Wisst ihr, was ich gemacht habe im nächsten Jahr mit diesem Baum? Ich habe meine schöne japanische Säge genommen und dann habe ich mehr als 20 Äste rausgesägt. Im nächsten Jahr habe ich da nochmal 6 bis 8 Äste rausgesägt aus diesem Baum. Jetzt hat er überhaupt nur noch 8 Äste. Und dafür trägt er jetzt mehr Kirschen als alle anderen Kirschbäume zusammen. Das Ziel für uns in unserem Leben aus Gottes Sicht ist nicht, dass wir grüne Blätter haben oder dass wir Blüten tragen. Er will von dir nicht Blätter sehen, er verspricht dir nicht lebenslange Gesundheit, bis ins hohe Alter wirst du die Stärke deiner Jugend wahren oder weitere Blüten des Lebens, Geld, familiäre Segnungen, Erfolg. Und vieles davon ist ein Nebenprodukt eines geistlichen Wandels. Vieles davon aber auch nicht. Das Ziel aber ist, dass du Früchte trägst. Ich weiß, dass wir in unserer Gemeinde historisch Fruchtbringen oft sehr stark mit Missionen gleichgesetzt haben, beziehungsweise mit erfolgreicher Mission. So, das heißt, wenn ich hier von Früchten rede, dann werden bei dem einen oder anderen alten Hasen unangenehme Erinnerungen hochkommen, weil er dann sofort denkt, okay, Mission. Das Ziel ist, dass du Früchte trägst, aber was sind die Früchte, die wir bringen sollen, wenn wir in Jesus bleiben? Das steht in Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Ist das nicht was wir alle wollen, dass das ist, was unser Leben auszeichnet? Ich gebe zu, wenn die Frucht erfolgreiche Mission wäre, dann müssen wir ihr ins Voll reinhauen, wenn es was werden soll mit uns. Und wenn es nicht klappt, dann haben wir uns höchstwahrscheinlich nicht genug Mühe gegeben. Aber wie kann ich Liebe erzwingen, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung? Wie kann ich das erzwingen, wenn ich doch sehe, dass ich in meinem Charakter oft so anders bin? Die Antwort ist klar. Habe Lust am Gesetz des Herrn. Verlass dich auf den Herrn. Lasse ihn deine Zuversicht sein. Und dann verspricht die Bibel, dass sie von dir spricht, wenn es heißt in Offenbarung 22, Vers 1, und 2. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Mitten auf ihrer Straße und auf beiden Seiten des Stroms Bäume des Lebens. Die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Zum Abschluss hören wir jetzt eine Performance, vorgetragen von Tina, Miriam, Nick, Helge, Steffen, die sehr gut passt, finde ich, zu dem, was wir heute in der Predigt gehört haben. Die heißt Whom Shall I Fear? Vor wem sollte ich mich fürchten? Gott sei die Ehre.